Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute mit Michael Röhl am Mikrofon. Herausforderung mit neuen Chancen, der Lebensabschnitt ab 60. So haben wir die heutige Ausgabe der Lebenszeit genannt. Ein Lebensabschnitt, über dessen Risiken in diesen Corona-Zeiten immer wieder berichtet wird. Wir aber wollen heute vor allem auf dieses Jahrzehnt ab 60 schauen, weil es sich deutlich unterscheidet von den Jahrzehnten zuvor. Denn mit dieser Zahl 60 wird die Frage immer drängender: Wie lange will ich, wie lange kann ich noch in meinem Beruf arbeiten und was mache ich, wenn ich in Rente gehe? Tue ich das, was all die Jahrzehnte im beruflichen Alltag nicht möglich war? Genieße ich also meine Freiheit? Oder engagiere ich mich zum Beispiel ehrenamtlich, weil ich gerne noch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten möchte? Doch es geht auch um die Herausforderung, mit dem Älterwerden klarzukommen, mit dem wachsenden Bewusstsein, dass nur noch eine begrenzte Lebenszeit bleibt, auch wenn dieser Lebensabschnitt ab 60 immer länger wird, weil wir immer älter werden. Rufen Sie gerne kostenfrei an, erzählen Sie uns, wie Sie mit den Chancen und Herausforderungen dieses Lebensabschnitts umgehen oder im Rückblick umgegangen sind. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die Mailanschrift lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, schauen wir mal, ob sie schon in der Leitung mit auch dabei ist. Gisela Gehrmann. Frau Gehrmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, grüße Sie. Sie sind Gerontologin und Autorin des Buches Meine neue Freiheit 60+. Ebenfalls mit dabei ist Dr. Clemens Böhle, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt im Gezeitenhaus Bonn. Das ist eine psychosomatische Fachklinik mit einem speziellen Behandlungsangebot für Menschen ab 60. Herr Dr. Böhle, guten Morgen auch Ihnen.
Ja, guten Morgen.
Und Klaus Gengenbach, der als Senior-Experte beim Senior-Experten-Service weltweit im Einsatz ist, den begrüße ich auch an dieser Stelle, Herr Gengenbach. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Herr Gengenbach, wie war das für Sie, 60 zu werden? Ich glaube, Sie sind jetzt 68, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das ist richtig, ja.
Wie war es für Sie, 60 zu werden?
Ja, das ist schon ein großer Einschnitt und da kommen einem schon Gedanken, was mache ich denn in der Zeit nach der Berufstätigkeit, sowas zumindest bei mir, und da gehen einem schon verschiedene Dinge durch den Kopf und man überlegt sich, was kann ich noch Sinnvolles hinterher tun, was passt zu mir, zu meinen Fähigkeiten, zu meinem Fachwissen und wie kann ich das denn einbringen, sodass ich auch Freude daran habe.
Wann haben Sie sich denn zum ersten Mal mit dieser 60 und diesem Lebensabschnitt, diesem Jahrzehnt auseinandergesetzt, das sich ja deutlich unterscheidet von den Jahrzehnten zuvor?
Also ich denke schon, bei mir fing es schon so Ende 50 an, dass man sich schon Gedanken macht, was passiert, wenn man plötzlich nicht mehr so mitten im Job steht. Man muss ja auch mit einem gewissen Bedeutungsverlust klarkommen. Was kommt dann? Was kann ich noch machen? Vor allem die Frage für mich war, was kann ich Sinnvolles machen? Was bleibt, um mich eben auch zu engagieren? Und da gehen einem schon viele Dinge durch den Kopf und irgendwann kommt man doch zum Schluss, ich muss irgendwas finden, was auch zu meinem persönlichen Profil passt. Und so war es dann bei mir, dass ich auch nach Recherche eben auch den SES gefunden habe und parallel, das war auch eine gute Fügung, zwei Freunde von mir aus der Touristikbranche waren schon beschäftigt für den SES.
Also Senior-Experten-Service nochmal dazu gesagt an dieser Stelle. Haben Sie denn Ihre Berufstätigkeit in Anführungszeichen voll ausgeschöpft, ausgekostet? Also sind Sie bis zum Schluss, bis dahin, wo man dann gehen muss, auch im Beruf geblieben oder sind Sie schon früher ausgestiegen?
Also ich habe mich entschieden, schon ab 63 aus dem Berufsleben auszuscheiden und auch mit der Vorgabe, es muss noch was anderes geben. Ich habe den Beruf sehr gerne gemacht, das war sehr erfüllend, aber irgendwann kommt auch der Punkt, jetzt muss man mal loslassen und auch bereit sein für Neues.
Was haben Sie beruflich gemacht?
Ich war über 40 Jahre in der Touristikbranche und zuletzt bei einem großen Reiseveranstalter in der Hotelsparte für den Bereich Marketing und Vertrieb zuständig und dann natürlich berufsbedingt auch ganz viel auf Auslandsreisen.
Wie haben Sie denn für sich selber gespürt? Gartenarbeit, freie Zeit für Hobbys, monatelanges Reisen um die Welt, das ist nicht meine persönliche Welt. Wie haben Sie das mitbekommen?
Naja, ein Freund von mir hat mal so nett gesagt, wenn du dann mal im Ruhestand bist, oder ich nenne es lieber Unruhestand, dann ist irgendwann mal der Garten gepflegt, die Garage ausgeräumt und der Dachboden geleert. Und dann kommt schon die Frage, was kann ich denn jetzt noch machen? Und für mich war ganz klar, nur Freizeitaktivitäten zu nutzen, waren mir zu wenig. Also ich wollte schon nochmal auch eine Bestätigung finden, durch eine neue Herausforderung.
Nun werden wir ja über Chancen, über Herausforderungen sprechen. Natürlich auch Sie jetzt mal gefragt mit Blick auf diese Corona-Zeiten und natürlich die Tatsache, dass so mit 60 dieses Stichwort Risikogruppe oder Risikopatient dann da möglicherweise da drüber steht. Ist das etwas, wo Sie sagen, das macht Ihnen dann schon auch zu schaffen? Damit setzen Sie sich auch auseinander unter anderem?
Ja, natürlich macht man sich schon Sorgen, aber ich denke mal, man muss schon auch ein gewisses Risikobereitschaft mitbringen. Das ist auch ohne Corona ja auch schon so. Wenn man gerade für den SES viel ins Ausland geht, hat man immer ein kleines Restrisiko. Und man muss, denke ich, auch im Alter bereit sein, dieses Restrisiko in Kauf zu nehmen. Das selbstverständlich muss man natürlich alles machen, um solche Dinge zu vermeiden. Sich natürlich auch gesundheitlich fit halten. Aber ich denke schon, dass man dann auch mit einer gewissen Gelassenheit damit anders umgehen kann.
Sie werden uns, Herr Gengenbach, gleich noch sehr, sehr ausführlich erzählen, was Sie als Senior-Experte beim Senior-Experten-Service machen. Frau Gehrmann, Sie beschäftigen sich, so habe ich es gelesen, als Gerontologin seit den jungen Jahren mit dem Thema Altern. Sind da eher ein bisschen auch hineingerutscht, als dass es zumindest zu Beginn Ihres Lebens oder Ihres Berufslebens auch eine freie Wahl war. Macht es dieses Auseinandersetzen, dieses frühe Auseinandersetzen mit dem Altern, macht es das leichter mit der Zahl 60? Umzugehen?
Ich glaube ja, weil ich begriffen habe, dass der Eintritt ins Rentenalter eigentlich der längste Lebensabschnitt überhaupt ist, der den gleichen Regeln folgt, bezahlte Freizeit. Also das war mir relativ früh klar. Und ich habe schon viele Jahre vorher gesagt, ich möchte bis 80 arbeiten. Warum soll ich in Rente gehen, wenn man am meisten weiß? Das ist ja eigentlich, wir wissen heute, wenn wir in Rente gehen, so viel und dann sind wir draußen. Und ich finde, wenn man seinen Alltag selbstbestimmt gestalten kann, und da ich selbstständig bin, kann ich das, kann man auch so lange arbeiten. Und deswegen ist 60 für mich überhaupt kein Thema im Kopf gewesen und gefühlt.
Ah, okay. Also deutliche Unterscheidung auch von Herrn Gengenbach, dass Sie sagen, das war jetzt keine Hürde, mit der Sie sich nochmal im Besonderen dann auch auseinandersetzen mussten. Was haben Sie denn beruflich zu dieser Zeit rund um die 60 gemacht? Dasselbe, das Gleiche wie heute?
Ja, ich bin jetzt 64 und habe mit 50 mir auch so ein bisschen so einen kleinen Traum erfüllt und habe eine gewerbliche Einrichtung eröffnet mit dem frechen Namen Schickes Altern. Und nicht mit Mode und Kosmetik, sondern es geht so um so ein Lebensgefühl, ein bisschen provozieren. Also nicht braves Alter, nicht gesundes Alter, nicht aktives Alter. Ich habe ein bisschen provoziert und diese Einrichtung führe ich gewerblich seit 15 Jahren. Wollte auch nachweisen, dass nicht jede Senioreneinrichtung kommunal gefördert werden muss. Und deswegen hat sich das beim 60. Lebensjahr nicht geändert. Das mache ich ja jetzt seit 15 Jahren. Und da war der 60. Geburtstag ja genau da drin auch.
Okay. Gewerbliche Einrichtung heißt, Menschen kommen zu Ihnen in die Einrichtung. Wie muss man sich das vorstellen? Zahlen dafür und bekommen dann ein kreatives Angebot, wie man schick und gut und kreativ und ein bisschen alternativ altert?
Also im Prinzip ist es auch wie ein Treffpunkt geführt, nur dass ich keine kommunalen Förderungen dafür brauche, sondern die Kunden, die Gäste selber zahlen. Und wir machen Bildung, wir machen Freizeit, wir machen Gesundheitsthemen. Ich bringe ganz, ganz viele junge Alte ins Ehrenamt, weil so wie Herr Gengenbach eben sagte, die Frage, was mache ich im Alter, ich möchte noch was Sinnvolles tun, beschäftigt die Menschen schon. Und bei mir finden sie sozusagen die Begleitung auch ins Ehrenamt.
Und das heißt, die Nachfrage, wenn Sie sagen gewerblich und Sie müssen ja, so vermute ich, davon auch leben.
Ja.
Das heißt also, die Nachfrage ist durchaus vorhanden. Also, dass Menschen auch ihren Rat, ihre Unterstützung, auch einen Ort finden, wo sie miteinander auch überlegen wollen und können, wie sie kreativ dieses Älterwerden auch gestalten.
Ja, und es war natürlich vor 15 Jahren ein Risiko, weil die Stimmung in der Gesellschaft noch anders war. Also dieser Schwerpunkt auf das aktive Alter, der uns jetzt ja ständig entgegenkommt, der war noch nicht so ausgeprägt. Und als ich dann hier in Potsdam vor 15 Jahren große Schaufenster mit dem Wort schickes Altern gemacht habe, da musste ich mir schon einiges anhören. Also was für ein Blödsinn. Und ein Leserbrief hat mal gesagt, sowas müsste man verbieten, das ist ja eine Beleidigung. Aber inzwischen hat sich in der Gesellschaft das Bild ja vom Alter wirklich geändert und jetzt genießen es viele, dass es für die jungen Alten eben auch sowas gibt und nicht alle ab 60 die Freizeit im Seniorenclub verbringen sollen. Also im Moment bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung.
Herr Herr Dr. Böhle, Sie sind Jahrgang 64, wenn unsere Recherchen stimmen. Das heißt 56 oder noch 55?
Ich bin 56.
56. Ja. Heißt das, dass diese ganze Auseinandersetzung mit diesem Jahrzehnt, das ab 60 beginnt, auch für Sie persönlich erstmal auf Wiedervorlage gelegt ist und wird? Oder die Tatsache, dass Sie sich mit Menschen auch beruflich natürlich auseinandersetzen, die in dieser Lebensphase das durchaus auch als Herausforderung verstehen, bedeutet das für Sie, dass Sie auch schon sehr früh angefangen haben, sich auch persönlich mit dieser Lebensphase auseinanderzusetzen?
Ja, das bringt in der Tat vor allem die berufliche Auseinandersetzung mit, dass dieses Thema bei mir sehr präsent ist. Und da ist tatsächlich so das Alter 60, diese Zahl, so erlebe ich es im Freundes- und Bekanntenkreis. Ab dem Moment ist das Thema wirklich nochmal in einer sehr konkreten Weise da. Natürlich so ab Mitte 50 beschäftigen sich viele so eher etwas visionär, theoretisch damit. Aber dann geht es ja wirklich konkret los. Und ansonsten haben wir natürlich viele Patienten, eben gerade im Alter von 60 bis 70, aber auch über 70 hinaus, die eben dann sozusagen auch zu uns kommen, wenn diese, wie eben von den Kollegen geschilderten, sehr ressourcenorientierten Wege nicht so funktioniert haben.
Also das heißt, wir haben ja gesagt, Herausforderungen mit neuen Chancen, die diesen Lebensabschnitt, auch dieses Jahrzehnt der Neuorientierung durchaus auch als eine sehr, sehr große Herausforderung für sich selber auch erleben.
Ja, weil diese Altersphase bringt ja noch mehr Herausforderungen mit als nur die Frage, wie gestalte ich bei guter Gesundheit sozusagen frei gewordene Zeit im Ruhe- oder Unruhezustand, sondern es ist auch eine Lebensphase, wo einfach eine zunehmend wachsende Häufung mit ganz anderen Auseinandersetzungen eine große Rolle spielt. Das heißt, mit diesem mehr Zeit haben ist natürlich auch ein Rollenwechsel verbunden, der eine Menge auch mit dem Selbstwert erleben, also mit dem Verlust von sozialem Status, Verlust von Eingebundenheit in einen sozialen Kontext wie ein Team, beinhaltet. Außerhalb des Beruflichen sind es natürlich Herausforderungen, wenn es wirklich auch durch gesundheitliche Beeinträchtigung der Aktionsradius doch merklich begrenzt wird oder auch im sozialen Kontext, dass ein Partner vielleicht schwer erkrankt oder der Verlust einer nahestehenden Person oder auch ganz nachdem, wie die familiäre Situation vorher war, jetzt die Kinder und Jugend sozusagen sich weiter vom Elternhaus gelöst hat und es immer schwieriger wird, auch überhaupt eine Neujustierung der Sinnhaftigkeit dieser Lebensphase zu entwickeln.
Also viele, viele Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, möglicherweise. Herr Gengenbach, war dieser Rollenwechsel dann heraus aus Ihrer beruflichen Tätigkeit auch die Frage, was bin ich denn jetzt noch wert und in welche Richtung möchte ich tatsächlich auch gehen? War das für Sie auch eine große Herausforderung?
Naja, eigentlich schon, ja. Aber was geholfen hat, dass man ja schon sein Fachwissen, wie schon erwähnt wurde von der Dame, dass man ja ein gewisses Fachwissen angeeignet hat, auch viel Erfahrung. Und wenn man die richtig einsetzt, dann auch sehr viel Kraft daraus schöpfen kann.
Das heißt, Sie haben das auch für sich in Anführungszeichen als Geschenk erlebt, dass Sie als Senior-Experte zum Beispiel auf solch eine Organisation gestoßen sind, wo man Ihnen auch gesagt hat, hier dein Wissen, das ist wirklich tatsächlich was wert. Wir haben ja eben gehört zum Beispiel von Frau Germann, dass sie sagte, das ist ja eigentlich die Phase, wo man am meisten weiß, weil man auch am meisten Erfahrungswissen auch gesammelt hat.
Ja, so war es bei mir, weil ich natürlich mein ganzes Fachwissen einbringen konnte. Ich sage mal ein Beispiel. Ich berate natürlich bei diesen Projekten ganz viel kleine, privat geführte Hotels oder auch mittelständische Reiseagenturen in Entwicklungsländern. Das kann zum Beispiel ein Jurtencamp in der Mongolei sein oder ein Biketourenveranstalter auf Madagaskar. Und da merkt man eben auch, dass diese Auftraggeber genau dieses Fachwissen auch dringend nötig haben und natürlich auch ihre Leistung verbessern möchten. Und wenn man das eben einbringt, wird es auch sehr wertgeschätzt. Und das ist auch wiederum für einen selbst ein sehr schönes Feedback. Also man hat eine ganz hohe Befriedigung auch aus der Arbeit.
Ich möchte unsere erste Hörerin mit einbinden hier in unsere Runde. Und das ist Frau Lawacek, die aus Bayendorf, lese ich hier, anrufe. Guten Morgen, Frau Lawacek.
Guten Morgen, das ist Beiersdorf in Franken. Das
Beiersdorf,
ist die Stadt,
okay.
Wo der Meerrettich herkommt.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ich lese, ja. 76 Jahre alt und immer noch aktiv, immer noch sich selber auch ehrenamtlich zum Beispiel einbringend?
Ja, das mache ich jetzt seit 10 Jahren, seitdem ich aufgehört habe zu arbeiten. Ich habe in der letzten Zeit meiner Arbeitszeit meine Mutter betreut und habe dabei festgestellt, wie oft man einfach zu alten Leuten sagt, ja, ich weiß, du willst dahin, machen wir schon, warte mal. Und dieses Warte mal klang so nach, als sie dann gestorben war, dass ich gedacht habe, da muss man was gegen tun. Man hat doch da auch noch Bedürfnisse. Und dann bin ich zu unserer Verwaltung gegangen, also ins Rathaus gegangen und habe gesagt, wie wäre es mit einem Fahrdienst, einem individuellen Fahrdienst, wo die Menschen, alte Menschen dahin kommen, wo sie hin möchten. Nicht nur immer zum Arzt und zur Behandlung, sondern auch mal zum Kaffee, zur Freundin, zum Friseur und einfach selbstbestimmt und nicht von anderen gelenkt, weil es so am besten in die Arbeitszeit oder in die Freizeit der Kinder passt. Und da war man sehr aufgeschlossen und jetzt haben wir seit 9,5 Jahren einen individuellen Fahrdienst. Es hat auch schon eine Firma uns einen Bus spendiert. Wir fahren also Senioren überall dahin, wo sie hin möchten und hin müssen. Es hat sich eine Gemeinschaft von fast 40 ehrenamtlichen Fahrern zusammengetan. Das ist eine sehr schöne Gemeinschaft geworden. Die Fahrer haben wieder Menschen im Auto, die sie sonst auch nicht mehr treffen. Und man kommt immer ins Gespräch. Es kommen also die verschiedensten Gruppen wieder ins Gespräch. Und das hat sich sehr bewährt.
Frau Lawatschek, wie kam es denn, dass Sie nicht gesagt haben, ach, ich will endlich mal die Bücher lesen, die ich immer schon lesen wollte oder die Reisen machen, die ich immer schon machen wollte?
Damit möchte ich mich ja belohnen. Wenn ich gar nichts tue, habe ich keinen Spaß dran, besonders was für mich zu tun.
Also das heißt, man braucht auf der anderen Seite noch diese Aktivität, diese Anspannung, ja, um dann Freizeit auch aus Ihrer Sicht dann auch genießen, ja, zu können.
Unbedingt.
Wie sieht das aus mit Blick auf die kommenden Jahre? Können Sie das sich vorstellen, auch noch eine ganze Zeit lang zu machen? Wir haben eben gehört, dass uns Frau Gehrmann gesagt hat, also sie hat vor, bis 80 zu arbeiten. Also ist das was, wo Sie sagen, das ist erstmal noch unbegrenzt möglich, solange das auch gesundheitlich geht?
Ja, natürlich. Das macht einfach so viel Spaß. Sie bekommen so viel zurück. Und mit dem Kontakt zu den anderen Menschen merken Sie ja auch, wie gut es Ihnen selber geht. Das ist eine Win-Win-Situation. Das ist ganz toll. Und solange ich das machen kann, mache ich das.
Dann wünschen wir Ihnen dafür alles Gute, Frau Lawatschek.
Dankeschön.
Ja, danke für Ihren Anruf.
Bitteschön, gerne. Tschüss.
Ich möchte, Frau Gehrmann, nochmal das aufgreifen, was wir eben auch von Herrn Dr. Böhle auch nochmal gehört hat, nämlich diese Häufung an Auseinandersetzungen, vor denen man steht, Stichworte Rollenwechsel, sich mit dem eigenen Selbstwert auseinandersetzen, auch die Frage der sozialen Eingebundenheit. Wir haben ja auch gerade von Frau Lawatschek auch gehört, wie schön das dann auch ist, da auch eine Gemeinschaft auch zu haben in solch einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Wie erleben Sie das? Vor welchen Herausforderungen stehen Menschen, wenn so das berufliche Ende naht und die Auseinandersetzung mit der Frage, wie soll es weitergehen?
Also was der Dr. Böhle da ansprach mit dem Statusverlust, das begegnet mir ständig. Die Gäste stellen sich nicht mehr mit ihrem Beruf vor. Die stellen sich nicht mehr vor als Dr. sowieso, Professor sowieso, sondern nur noch mit dem Namen. Und wenn ich durch Zufall erfahre, sie sind promoviert, sie waren Professor und so, und dann sage ich das immer, das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Und dann denke ich immer, aber die berufliche Identität ist doch das Wesentliche im Leben. Und dieser Statusverlust, ich glaube, der tut wirklich vielen weh. Als er das so ansprach, habe ich gedacht, ja, das merke ich ja auch ständig, der Statusverlust. Man war wer und plötzlich ist man nur noch Rentner. Und die Rollen, was da neu zukommt, also was uns oft noch gar nicht so bewusst ist, wir sind die erste Generation, wo zwei Generationen im Rentenalter leben, in einer Familie. Das ist keine Ausnahmesituation mehr, dass wir, die jungen Alten, unsere alten Eltern pflegen. Und nicht mal ein paar Wochen, sondern viele Jahre. Und das ist eine Erscheinung, die hatten wir früher so nicht. Das waren eher Einzelfälle. Aber zunehmend mehr kommen zu mir Menschen irgendwo Mitte 50 aufwärts, die ihre alten Eltern pflegen. Das ist schon eine Herausforderung, auf die wir überhaupt nicht vorbereitet sein können. Und das andere, das Stichwort, dass eben vielleicht der Partner krank wird, das ist auch bitter. Man hat eine gemeinsame Vorstellung, was man im Alter gemeinsam machen will. Und dann fällt einer aus wegen chronischer Erkrankung und muss gepflegt werden. Und was das für eine Beziehung bedeutet, also das mag man sich nicht zu Ende vorstellen, welche Herausforderungen für beide das sind.
Nun haben Sie diese Herausforderung angesprochen. Nochmal, Frau Germann, ich möchte ganz gern nochmal ein paar Stimmen auch mit in diese Runde hineinnehmen. Mhm. Denn mein Kollege Matthias Sommer, der hat mal nachgefragt, was heißt das eigentlich, Lebensabschnitt ab 60, womit setzt man sich auseinander? Und das war für viele natürlich mit der Frage verbunden, wie will ich nach meiner Berufstätigkeit leben?
Zeit nehmen möchte ich mir. Also das wäre das Wichtigste eigentlich, ne? Weil der Alltag doch meistens sehr stressig ist und für einen selber bleibt da nicht so viel übrig. Und hoffen wir halt, dass wir da einen gesicherten Dasein verbringen können. Ne?
Ich reise sehr gerne, so 2-3 Mal im Jahr. Und ich treibe viel Sport, Wassergymnastik, Rückengymnastik, Wandern, Walking, Fahrradtouren. Sowas mache ich, habe ich geplant.
Haben wir gestern noch darüber erzählt, dann würde ich mir einen Traum erfüllen und würde versuchen, rund um Kunst und Kultur irgendwas auf die Beine zu stellen. Irgendwie. Also wenn ich genug Geld verdient hätte, zum Beispiel ein kleines extravagantes Kino zu betreiben, sowas in der Richtung.
Also ich hätte gern ein Häuschen am Meer, aber ich weiß nicht, wer mir das finanziert.
Ich würde in jedem Fall eine intensive Freizeitbeschäftigung suchen, sei es Literaturkreis, Museum oder Bridge. Denn es gibt so viele Angebote, dass man eigentlich nicht alleine sein muss, weil man da auch Gleichgesinnte findet.
Agil, also in jedem Fall wichtig im Kopf und so lang wie möglich bewegen können. Also ich glaube, körperliche Mobilität wäre mir persönlich das Allerwichtigste.
Leben dürfen, richtig schön mit Geld und mir keine Sorgen machen müssen. Ne? Einfach in den Tag mit meiner Familie natürlich dann. Richtig toll leben dürfen.
Ja, ganz unterschiedliche Träume, Visionen, wie das denn aussieht, wenn man den Beruf dann mal hinter sich auch gelassen hat. Herausforderung mit neuen Chancen, der Lebensabschnitt mit 60 und ab 60, unser Thema heute in der Lebenszeit. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die Lebenszeit Teil 2 mit dem Thema der Lebensabschnitt ab 60 und die Frage an Sie, ist dieser Lebensabschnitt auch für Sie eher eine Herausforderung? Dazu haben wir ja auch schon ein bisschen was gehört in dieser Sendung. Oder überwiegt die Freude angesichts vieler neuer Möglichkeiten? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail. Und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Noch einmal meine Gäste, Gisela Giermann, Gerontologin und Autorin des Buches Meine neue Freiheit 60+, Dr. Clemens Böhle, er ist Chefarzt in der psychosomatischen Fachklinik Gezeitenhaus Bonn, wo es auch ein spezielles Behandlungsangebot für Menschen ab 60 gibt, und Klaus Gengenbach, Senior-Experte, der weltweit im Einsatz ist. Und nun am Telefon mit dabei in dieser Runde ist Florian Langenscheid. Herr Langenscheid, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Röhl. Ganz herzlichen Gruß aus Hamburg.
Verleger, Autor unter anderem des Buches und deswegen haben wir Sie auch angerufen, alt genug, um glücklich zu sein, wie unser Leben mit jedem Jahr besser wird. Nun haben wir einiges zum Thema Herausforderungen auch schon gehört, was das Älterwerden jenseits der 60 auch mitbringt. Warum setzen Sie Ihren Fokus ganz eindeutig auf das Glücklichsein und darauf, dass die Jahre und das Leben mit jedem Jahr besser wird?
Naja, das Buch zu schreiben war so ein bisschen Selbsttherapie sozusagen.
Ah, okay.
Ich bin dieses Jahr 65 geworden und habe schon auch so ein bisschen Bammel vom Alter immer gehabt, natürlich, wie wahrscheinlich jeder von uns. Und dann wollte ich mal sehen, ob meine ansonsten sehr optimistische Grundhaltung sich nicht auch aufs Alter anwenden lässt und wenn man ein paar Dinge auch selber beiträgt, ob man nicht beweisen kann, dass Glück doch eine Entscheidung ist und dass man da viel zum Positiven wenden kann. Ich habe seit meinem Studium schon mich mit Glück beschäftigt, sehr, sehr intensiv, viel darüber gelehrt, beobachtet, geforscht und viele Bücher zum Thema Glück geschrieben und wollte das einfach mal sehen, ob das auch beim Altern, was ja sicher eine Herausforderung ist, funktioniert. Und dann haben wir erstmal mit der Apothekenumschau eine große Umfrage gemacht in Deutschland, sogar repräsentativ, worauf die Menschen sich freuen und wo sie Angst vorhaben. Das tun sie ja offensichtlich momentan in der Sendung auch gerade. Mhm. Und das war mal so ein guter Startpunkt zu Beginn. Und das Buch haben wir dann auch genannt, Alt genug, um glücklich zu sein, weil wir gemerkt haben, in vielen, vielen Lebensbereichen braucht man einfach auch das Alter, die Perspektivenreichtum, die Gelassenheit, die Möglichkeit, Rat zu geben, um glücklich zu sein. Und es sollte, so wie es Filme gibt, ab 12 oder 16 und Kinder darauf fiebern, da reinzugehen, sollte eigentlich auch Filme ab 60 geben, weil ich glaube, viele Dinge im Leben begreift man erst in der zweiten Lebenshälfte. Und das ist ja eine von vielen Dingen, die man da dann genießen kann.
Herr Langscheid, Sie haben schon angesprochen, auch die Umfrage, die Sie durchgeführt haben. Das passt ja sehr gut auch zu der kleinen Umfrage, die wir auch hatten. Worauf freuen sich die Menschen? Wovor haben Sie Angst? Vielleicht können Sie da nochmal so 2, 3, 4 Stichworte nennen.
Kann ich gerne tun. Die freuen, also erstmal grundsätzlich merkt man auch bei so einer Studie, das Alter ist sehr viel besser als sein Ruf. Also die Vorfreude dominiert in jedem Falle. Und die 5 Dinge, auf die sich die Menschen am meisten freuen, sind endlich mehr Zeit für sich selbst und die eigenen Hobbys zu haben, den beruflichen Stress hinter sich zu lassen, morgens ausschlafen zu können, tun und lassen zu können, was immer man möchte, keinen Chef mehr sozusagen zu haben und mehr Zeit für die Familie zu haben. Und die Ängste, ich selbst könnte da jetzt 25 Sachen hinzufügen, auf die ich mich freue, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. Die Ängste sind, im Alter ein Pflegefall zu sein, also auf die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit zu verlieren, krank und gebrechlich zu werden, das Leben nicht mehr selbst bestimmen zu können, dement zu werden natürlich und nicht genug Geld zu haben, also Altersarmut. Ich fand gerade verblüffend, dass in den Ängsten das Thema Einsamkeit gar nicht vorkam. Das hätte ich sozusagen mit hineingenommen, dieses Gefühl, wenn dann alle wegsterben und wenn dann schlimmstenfalls auch noch der Partner oder die Partnerin nicht mehr da ist und man einfach nicht schafft, sozusagen neue soziale Kontakte aufzubauen. Aber ich weiß jetzt auch aus der Forschung für das Buch, dass der Kreis wird kleiner, aber dafür umso intensiver. Und alte Menschen, wenn sie denn gut leben und es gut schaffen, sich Aufgaben zu setzen, rauszugehen und so weiter und weiter Kontakt zu haben, fokussieren dann auf ein paar Personen und die sind dann wirklich wichtig und geben aber auch wirklich viel zurück. Und von daher scheint das Thema Einsamkeit weniger wichtig zu sein, als ich eigentlich gedacht hätte.
Ich greife mal einen Punkt auf, den Sie genannt haben beim Thema Freude, nämlich tun und lassen können, was man möchte. Da gehört dann vielleicht auch unter anderem das länger Schlafen auch mit dazu. Viele sagen ja, das ist die ersten 2, 3 Monate, ist das klasse. Aber dann irgendwann wird diese Freiheit auch als Belastung auch erlebt, weil man auf einmal für sich selber diesen Tag, diese Zeit auch sinnvoll auch gestalten muss. Haben Sie da in Ihrem Buch eine Antwort drauf gefunden? Weil darum wird es ja gehen und vielen geht es ja darum, wie kann ich für mich dann auch jenseits dieser Berufstätigkeit meinen Platz auch finden, einen sinnvollen Platz auch finden?
Das Buch hat 100 Schritte zum glücklichen Altern in sich und da spielen dieses Thema spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, einfach so zu tun, immer nur lesen und aufräumen und reisen und so weiter, das kann es nicht sein. Ich glaube, die Erfolgsgeheimnisse sind, auch in der nachberuflichen Phase, immer in Bewegung zu bleiben, Veränderungen zu umarmen und sich sozusagen neue Dinge rauszusuchen, für andere da sein, ganz wichtig. Ich glaube, wir tun am meisten für unser eigenes Glück, wenn wir uns primär um das Glück anderer kümmern, also Ehrenamt, all diese Dinge, wo man einfach ein Stück abgeben kann von der Lebenserfahrung, für andere da sein, das schafft Sinn, dann weiß ich, warum ich eben aufstehen soll, am Morgen, ganz egal wann, und auch das Leben nach eigenen Vorstellungen leben, also einfach wieder mal neu zu fragen, wo stehe ich, was will ich, was tut mir gut, mit sich selbst dann vielleicht auch nach all den Jahren versöhnt zu sein und sich selbst ein neues Leben zu konstruieren, in das man wirklich mit ein Stück Gelassenheit, aber auch ein Stück Dankbarkeit geht. Das ist dieses Neugierigbleiben, also das Prinzip Beweglichkeit nicht nur auf den Körper zu beziehen, das ist auch wichtig, sondern auch auf den Geist und die Seele und wieder sich Neues zu suchen, ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn Menschen keine Aufgabe haben und nicht das Gefühl haben, sie werden gebraucht und so weiter, dann fällt das alles in sich zusammen. Wir sind soziale Wesen und deswegen sollte man da frühzeitig anfangen und auch nicht erst, wenn man schon raus ist aus dem Beruf, sondern schon vorher.
Herr Langscheid, nun könnte man ja denken, dieses sich auf das Glück konzentrieren im Alter, das kann man dann, wenn es einem finanziell gut geht, wenn man das Leben nicht auch ein Stück für sich als Kampf auch erlebt hat und vielleicht auch erlebt, wenn man gesund ist, wenn man mehrheitlich gesund ist, Geht das auch, sagen wir mal, in dem, was Sie bisher beschrieben haben, wenn es einem nicht so gut geht? Wenn es finanziell eben nicht reicht, um sich immer wieder auch neu zu orientieren, neue Dinge auch auszuprobieren, weil dann das Geld für irgendeinen Theaterbesuch oder was auch immer nicht reicht?
Die Frage ist natürlich mehr als berechtigt. Wir haben im Buch Alt genug, um glücklich zu sein, auch von daher ein Viertel gewidmet all diesen schwierigen Themen, wo dann Experten, Expertinnen geschrieben haben, zum Beispiel über Altersarmut. Und das ist natürlich für viele Menschen ein großes Thema. Aber gerade in dem Beitrag, den ich jetzt nicht hier referieren möchte, zeigt sich, dass eben das mit leichterem Gepäck reisen, durch die Welt, durch das Leben, auch wirklich zu überlegen, was wirklich notwendig ist, auch da natürlich frühzeitig anzufangen, ein Stück zurückzulegen, aber manchmal ist es dann auch schon zu spät, dass man auch da eigentlich dieser Falle so ein bisschen entkommen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir Menschen sind am meisten bei uns und Tiefe und Charakter und Persönlichkeit entwickeln sich am stärksten ja in den Momenten, wo man unglücklich ist, wo es schwierig ist. Schön Wetterkapitän zu sein in glücklichen Momenten ist leicht, aber wir werden erst zu dem, zu dem wir bestimmt sind eigentlich, wenn wir wirklich mit Herausforderungen umgehen, gesundheitlicher Art, finanzieller Art, alle möglichen Arten und durch Krisen durchgehen und eher stärker werden. Ich selbst bin, seitdem ich jetzt selbst älter geworden bin, viel größerer Fan von den Paralympics als von den Olympischen Spielen, weil da sind ja nicht nur die strahlenden Helden, die irgendwo neue Rekorde aufstellen, sondern es sind ja Menschen, die ganz schlimme Unfälle oder Krankheiten hatten und aus dieser Situation heraus wieder in einer neuen Disziplin zu neuer Weltklasse gekommen sind. Und dazu sind wir viel, viel fähiger, als wir denken. Wir müssen bloß raus aus Verbitterung und raus aus Käfigen von Vorurteilen und glauben, so müsste es sein. Und auch mal den Mut zu haben, nicht sich selbst zu sein und auch mal ein Stück verrückt zu sein. Man muss ja nicht, wenn man älter ist, das ist ja einer von den vielen Vorteilen, man muss ja nichts mehr beweisen. Die großen Kämpfe sind ja ausgestanden. Man kann sich neue Spielwiesen suchen, aber man hat ja das gezeigt, was man kann. Und kann von daher dieses Stück Gelassenheit, was im Alter so angenehm ist, leben. Und das macht vieles einfacher und auch die Probleme einfacher.
Das nehmen wir als Schlusswort an dieser Stelle. Herzlichen Dank, Herr Langenscheidt, für das Gespräch.
Ich danke sehr für das große Interesse und hoffe sozusagen, dass Sie mit der Sendung und wir mit dem Buch wirklich vielen Menschen da was an die Hand geben können, was ihnen das leichter macht, den Umgang mit dem Alter.
Alles Gute. Herzlichen Dank, Herr Langenscheidt.
Jo, tschüss.
Tschüss. Vielleicht gebe ich das mal Frau Germann weiter, was Herr Langenscheidt auch zum Schluss gesagt haben. Es geht darum, sich vielleicht auch neue Spielwiesen auch zu suchen, nachdem die großen Kämpfe, die man vielleicht im Leben schon gefochten haben, vorbei sind. Passt das zu Ihrer Idee, auch Ältere mit Eltern in Kontakt zu kommen, auch neue Ideen, kreative Ideen zu suchen fürs Alter?
Ja, und was mich besonders anspricht, das ist genau meine Sicht, das Glück haben die nicht durch mehr Zeit und mehr Reisen und machen können, was sie wollen, weil das verpufft nach ein paar Wochen. Das Glück erlangen Menschen wie Herr Gengbach oder Frau Lavacek, die haben eine Aufgabe gefunden, wo sie wirklich auch Verantwortung haben und wenn sie nicht da sind, fällt das auf, dann fehlt was. Und Leute, die sich nur beschäftigen, hier einen Kurs und dort einen Kurs, wenn die nicht mehr hinkommen, das stört gar keinen, dann sind sie nicht da. Und da merke ich wirklich, die Menschen, die diese Verantwortung annehmen, diese, ich sag mal, fast 40 Jahre Lebenszeit, so zu füllen, dass sie in Pflichten bleiben, dass nicht alles nur beliebig ist, die empfinde ich als die ausgeglichensten, als die stärksten Persönlichkeiten.
Herr Gengbach, erleben Sie das, was Sie da auch gerade ausprobieren? Sie haben von der Mongolei gesprochen und von vielen anderen Orten auch auf dieser Welt, wo Sie dann auch nochmal als Senior-Experte waren. Ist das so eine kreative Spielwiese, wo Sie sich auch nochmal neu entdecken konnten und können und wo Sie sagen, da ist auch ein Stück Glück auch für mich dran?
Ja, absolut. Also gerade da bin ich dem Senior Expert Service auch sehr dankbar für. Und was hier angesprochen wurde, ist tatsächlich so, wenn man mal den ersten Schritt tut, dann ergeben sich auch die Folgeschritte. Also das heißt, bei so einem Einsatz, zum Beispiel in Indonesien war ich an einer Hochschule in Yogyakarta und sollte die Dozenten dort trainieren. Über neue Inhalte in der Tourismuspolitik. Und plötzlich kam die auf die Idee, ich soll auch eine Vorlesung vor 100 Studenten halten. Bei über 30 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit und das 2 Stunden lang auf Englisch. Und da ist man dann schon erstmal stutzt, man sagt, wie soll das jetzt sein? Aber es ist eine Herausforderung. Und wenn man es denn dann bestanden hat, gewinnt man auch daraus unheimlich viel. Also das ist schon immer auch so, man tut was Gutes für die anderen, aber auch für sich selbst. Und an diesen Herausforderungen wächst man ja auch. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo man immer dann auch plötzlich mit Zusatzaufgaben konfrontiert wird. Das war zum Beispiel auch in Madagaskar so, da wurde ich gebeten, vom Goethe-Institut einen Vortrag zu halten und mich dann einer Diskussion zu stellen mit Studenten und Fachkräften aus der Touristikbranche. Und das ist eben sowas, was sagt, das war mir vorher gar nicht klar, aber das ergibt sich aus der Tätigkeit heraus. Und wenn man das annimmt, dann nimmt man auch ganz viel für sich mit.
Herr Dr. Böhle, Sie haben uns eben schon erzählt, was das für eine Häufung auch von Themen sind, mit denen man sich dann auch mit dem Älterwerden auch auseinandersetzen muss. Rollenwechsel, die Frage nach dem eigenen Selbstwert, soziales Eingebundensein. Wenn Sie das dann hören, so ein Buch, alt genug, um glücklich zu sein, wie unser Leben mit jedem Jahr besser wird, können Sie diesem Teil was abgewinnen oder haben Sie eher den Eindruck, das löst dann natürlich nochmal so einen zusätzlichen Druck aus, so unter Motto, so wenn du jetzt diese 100 Schritte in Anführungszeichen befolgst, dann müsstest du da eigentlich glücklich sein und wenn du das nicht erreichst, dann bist du halt selber schuld.
Ja, danke für diese Frage. Ich hätte es ansonsten in jedem Fall auch eingebracht. Ich sag mal, in fast allen Einzelaspekten stimme ich den Kollegen und den Beiträgen wirklich sehr zu, und zwar aus psychotherapeutischer Sicht unter der Unterschrift Ressourcenaktivierung. Ja, das ist ein sehr zentrales Element generell in der Psychotherapie oder in einer guten Lebensentfaltung, und natürlich gilt das genauso für die Gruppe der über 60-Jährigen. Andererseits habe ich gerade mit solchen so Titeln Glück im Alter etc. doch ein bisschen Bauchschmerzen, weil es ist natürlich nicht ganz ungeeignet, eben einen, doch so einen gewissen Leistungsdruck auch in diese nächsten Dekade nach der Rente aufzubauen, so vom eben glücklichen, um die Welt chattenden Silver Ager. Und ich glaube, dass das nur eine kleine Gruppe betrifft. Und es gibt einfach eine ganz, ganz große andere Gruppe, die eben mit, wo etwas anderes angesagt ist, als auch als Bewältigungsmöglichkeit, und das ist Akzeptanz.
Also, aber Herr Böhle, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist dieser Druck nicht auch jenseits dieser Bücher insgesamt da, dass man also möglichst natürlich körperlich fit auch dieses Bild, was wir natürlich gerade auch von diesen jungen Alten auch entworfen haben, da passt es ja nicht dazu zu sagen, eigentlich habe ich da in Anführungszeichen gar keinen Bock mehr auf all das und ich will zu Hause sitzen, will mal ein nettes Buch lesen, gehe in meinen Garten, steige aufs Fahrrad, wenn ich dazu Lust habe und genieße einfach mein Dasein. Da hat man ja fast schon den Rechtfertigungsdruck, so unter Motto, was, das soll schon gewesen sein?
Eben, genau. Also darum würde es mir gehen. Also ich sag mal so, natürlich streben viele Menschen und die meisten irgendwie auch nach Glück, und das tun die meisten auch nicht erst ab 60. Man kann auch schon mit 30 glücklich sein, aber es gibt auch viele Gruppen mit 40 und 50, die auch da schon nicht glücklich sind. Und dann macht es die Chancen und Ressourcen im Alter über 60 auch nicht unbedingt glücklicher. Und genau darum würde es mir gehen, dass natürlich die gesellschaftliche Auseinandersetzung, die Medien, Bücher etc., die vielleicht etwas einseitig auf Ressourcen und auf eine Gruppe von über 60-Jährigen, die schon sehr viele Ressourcen mitbringen, das macht es natürlich wesentlich einfacher. Und ich glaube, dass es etwas Hochindividuelles ist, das Altern. Das hat sowohl was mit dem körperlichen Altern, mit dem kognitiven Altern, mit den sozialen Gegebenheiten zu tun, dass eben genauso Menschen, die sagen, ja, damit bin ich eigentlich zufrieden, das Leben läuft insgesamt langsamer, ich kümmere mich eben um Haus und Garten und habe familiäre Kontakte und einen Freundeskreis und es genügt mir, dann würde ich sagen, das ist doch wunderbar. Natürlich würde ich auch so sagen, wenn Menschen sagen, ja, nach der Rente, dann will ich nur in den Tag hineinleben, erfahrungsgemäß reicht das auch nicht. Also die Seele verändert sich ja nicht sofort mit dem über 60-Werden. Und es gibt aus der Psychotherapieforschung sehr klar menschliche Grundbedürfnisse, und die sind über 60 genauso wie unter 60, primär Zugehörigkeit und soziale Eingebundenheit, Autonomie und Kontrolle und Schutz und Erhöhung des Selbstwertgefühls. Und da setzt, die gerontologische Kollegin, finde ich, sehr gut beschrieben, da setzt auch ein Konzept der Salutogenese an, wo man also nicht schaut, was macht alles krank gegebenenfalls, sondern was ist geeignet, lange gesund und auch, sagen wir mal, ich würde eher sagen, und mit Lebensfreude durch das Leben zu gehen, auch im höheren Alter. Das wäre nämlich genau das, was auch die Hörerin vorhin, die Frau Lavacek, gesagt hatte. Das würde nämlich heißen, ich behalte eine Aufgabe, werde gebraucht, und zwar in einem sozialen Kontext. Und dadurch erlebe ich einen Sinn und etwas Selbstwertstärkendes. Und damit sind eigentlich diese inneren Beweggründe, die vielleicht nicht mal ganz bewusst sind, in sehr guter Weise sozusagen aufgehoben.
Herr Bühle,
bitte.
Nee, letzter Satz und dann würde ich gerne unsere Hörerin auch mit hinzunehmen. Bitte.
Ich wollte sagen, und dann geht es eben auch wirklich um die Dinge, wo es um Einschränkung geht. Und da finde ich, und eben auch um Themen wie Einsamkeit und Endlichkeit etc. Und da finde ich ein ganz, ganz wichtiges Herangehen, die Akzeptanz. Mhm. Zu sagen, ja, also die Dinge werden, ne? Und sagen wir mal, das, was alles gut geht, das heißt, die gleiche Phase, sich damit auseinanderzusetzen, dass etwas weniger wird, dass mein Aktionsradius kleiner wird etc., der kommt eben heute vielleicht bei vielen erst mit 70, ja, dann ist es verschoben. Aber dass es eine Anpassungsleistung ist an weniger und nicht an mehr, das ist die Herausforderung, mit der sich alle auseinandersetzen müssen.
Frau Lenz ist am Telefon, die aus Köln anruft. Frau Lenz, grüße Sie.
Ja, seien Sie auch gegrüßt.
Ich lese, dass Sie reden möchten über die BAGSO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Wenn Sie die Frau Lenz sind, die ich kenne, haben Sie da mal eine ganze Zeit gearbeitet?
Ja, genau. Ich war fast 20 Jahre Pressereferentin der BAGSO.
Mhm. Ah, okay. Und sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay. Wie alt heute?
Ich bin jetzt 68, seit 3 Jahren ungefähr im Ruhestand.
Und wie sind Sie damit umgegangen? Sie sagen, 20 Jahre haben Sie sich natürlich auch mit Seniorenorganisationen auseinandergesetzt, damit auch mit dem Alter und Älterwerden. Wie ist es Ihnen ergangen?
Also ich bin war insgesamt 44 Jahre in der Arbeit mit älteren Menschen tätig und habe mich sehr intensiv schon auch im Vorfeld mit dem Thema Vorbereitung auf den Ruhestand auseinandergesetzt. Bereits in den 90er Jahren, da habe ich für einen großen Versicherungskonzern 3-tägige Seminare durchgeführt zur Vorbereitung auf den Ruhestand. Das war eine Phase, in der dieses und auch andere Unternehmen in ganz großem Stil auch schon jüngere, ältere, also 2, 3, 4 und 50-Jährige freigesetzt haben, wie man das so schön sagte. Und das Unternehmen bot dann diese Seminare an, schon auch mit einem gewissen Druck, den ich dann auch zu Beginn der Seminare verspürte, dass man mir sagte, ich bin gar nicht freiwillig hier. Mein Abteilungsleiter hat mich geschickt und ich weiß gar nicht, was das soll, dieser ganze Quatsch. Ihr Pädagogen müsst immer alles verkomplizieren. Das wird sich schon ergeben im Ruhestand, was ich zu tun habe. Da ist so viel liegen geblieben. Und ich war immer sehr beglückt, muss ich sagen, wenn die Menschen dann nach 3 Tagen sagten, ich bin so froh, dass mein Chef mich hierher geschickt hat. Also, dass ich mir wirklich mal die Zeit genommen habe, mich mit dieser Lebensphase auseinanderzusetzen.
Wir haben ja eben von Dr. Böhle gehört, so dieses einfach zu sagen, in den Tag hineinleben. Das ist, mag irgendwann dann möglicherweise auch nicht mehr genügen. Das ist am Anfang vielleicht, wenn dieser ganze Druck mal abfällt, durchaus auch mal angebracht und angemessen. Welche Erfahrungen haben Sie einerseits auch gemacht beruflich und andererseits auch persönlich, da für sich auch einen guten Weg des sozialen Eingebundenseins, der sinnvollen Aufgabe vielleicht auch zu finden?
Ja, also ich fand das, obwohl ich mich wirklich sehr intensiv damit befasst habe, gar nicht so einfach, weil die Arbeit einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert in meinem Leben hatte und rein zeitlich gesehen, aber auch so von meinem inneren Engagement her. Und wenn das dann so von einem Tag auf den anderen wegfällt, ich fand es nicht einfach, was nicht bedeutet, dass ich nicht bereits im Vorfeld auch schon Alternativen erdacht und auch konkret geplant habe. Und ich kann für mich jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich in so ein schwarzes Loch gefallen bin, weil ich auch noch Vorträge mache und Seminare durchführe. Aber es so dieses automatische Eingebundensein, dass man morgens irgendwo hingeht und weiß, da sind andere Menschen, da sind Aufgaben, die einem zukommen, die man auch zu erledigen hat, also auch so eine gewisse Anforderung, das hat mir eigentlich schon gefehlt. Andererseits habe ich es und genieße es immer noch, dass ich eine sehr große Zeitautonomie habe, dass ich auch Kontakte wiederbeleben konnte, die ich doch auch während meiner beruflichen Tätigkeit sehr vernachlässigt habe. Ich habe auch die ersten Monate doch recht intensiv dahingehend genutzt, dass ich wirklich einfach auch mal morgens bis 12 im Bett geblieben bin.
Das, was Herr Langenscheidt eben unter anderem so als...
Und gelesen habe und oder abends, ich fand dieses Gefühl so toll, zu sagen, ich muss jetzt nicht aufhören, diesen Roman zu lesen, weil morgen muss ich fit sein, sondern ich konnte auch weiterlesen. Also das habe ich schon sehr genossen, aber mir ist durchaus auch klar, dass das natürlich nicht trägt. Und das weiß ich aus vielen, vielen Begegnungen und Kontakten und zum Teil auch recht dramatischen Erlebnissen, die ich in die Richtung hatte, dass Menschen eben überhaupt nicht mit dieser mit diesem Übergang in den Ruhestand klargekommen sind. Und das war für mich und für die Baxo dann auch so die Motivation, das Thema nochmal aufzugreifen und zu sagen, wir möchten gerne Menschen motivieren, sich bereits vor dem letzten Arbeitstag mit ihrem danach folgenden Leben, was ja oft 20, 30 Jahre umfasst, zu beschäftigen. Und vor dem Hintergrund haben wir eine Broschüre gemacht und die bewusst auch so genannt, eine Annäherung an diese neue Lebensphase. Man bekommt Menschen mit 50, 55 nicht unbedingt dazu, jetzt ein dickes Buch zu lesen, obwohl ich das auch empfehlen würde, aber das scheint in vielen Situationen unrealistisch zu sein. Aber mal in so eine Broschüre zu gucken und zu sagen, was sind denn da überhaupt so die Themen, was könnte denn da auf mich zukommen?
Frau Lenz, ich muss da einen Punkt setzen, weil gleich gibt es die Nachrichten hier wieder im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie angerufen haben, dass Sie uns auch von Ihren Erfahrungen geschildert haben, nach all diesen langen Jahren auch der Arbeit. Sie haben es ja auch eben angesprochen für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Ihnen persönlich alles Gute und wir reden nach den Nachrichten weiter, auch über das Thema Herausforderung mit neuen Chancen. Der Lebensabschnitt ab 60 ist dann unser Thema. Vielleicht gehört eine Frage dazu, ob dieser Übergang vom Beruf auch in dieses Rentendasein tatsächlich immer so abrupt, wie wir es gerade auch von Frau Lenz gehört haben, geschehen muss oder ob nicht auch aus Sicht zum Beispiel auch von Dr. Böhle solche Übergänge vielleicht fließender besser wären, dass so ein Gewöhnungsprozess auch an das Leben nach der Berufstätigkeit dann schon möglich ist. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Letzte halbe Stunde der Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Spätestens mit dem 60. Geburtstag wird jedem klar, im kommenden Jahrzehnt wird es einfach kein weiter so geben. Da stehen Fragen im Raum. Wir haben schon drüber gesprochen. Wie lange will ich? Wie lange kann ich noch in meinem Beruf arbeiten? Was mache ich, wenn ich in Rente gehe? Und natürlich auch die Frage, wie komme ich selber mit dem Älterwerden klar? Der Lebensabschnitt ab 60, unser Thema Herausforderungen mit neuen Chancen. Und Sie können weiterhin kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer, kostenfrei für Sie. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal Klaus Gengenbach, er ist Senior-Experte weltweit im Einsatz, Gisela Gehrmann, Gerontologin und Autorin des Buches Meine neue Freiheit 60+ und Dr. Clemens Böhle, Chefarzt im Gezeitenhaus Bonn, einer psychosomatischen Fachklinik, die auch ein spezielles Behandlungsangebot für Menschen ab 60 entwickelt hat. Und am Telefon ist nun Herr Röhrig, der schon vor den Nachrichten gewartet hat. Herr Röhrig, grüße Sie.
Ja, Herr Röhl, guten Tag. Die anderen Namen kenne ich nicht. Herr Röhl, ich habe eine Sache, die ich Ihnen vortragen und auch der Community vorschlagen möchte. Damit Sie wissen, von wem das kommt, erzähle ich mit drei Sätzen. Ich bin also werde dieses Jahr 84 und ich bin bis zum vorigen Jahr immer Drachen geflogen, 38 Jahre. Das hat mir meine Frau jetzt verboten aus Vernunftsgründen. Dem bin ich auch gefolgt und jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und schon vor Jahren, ich bin ja Lehrer gewesen, mit 65 pensioniert, habe ich angefangen, mich um einzelne Schüler zu kümmern, auch Schülergruppen. Inzwischen mache ich das nur noch mit einzelnen Schülern. Das ist erheblich entspannter und ich glaube auch effektiver. Das heißt also, ich kümmere mich in erster Linie, weil ich Mathematiklehrer war und weil das mein Lieblingsfach war, um Schüler, die Mathematik brauchen. Und ich habe also Schüler, die kommen aus Kurdistan, Kinder, die haben keine Grundschule gehabt. Und die versuche ich jetzt im allgemeinen Schulsystem so zu coachen, dass sie da mithalten können.
Herr Röhrig, nun haben wir ja dieses Thema Ehrenamt, ist ja schon mehrfach auch angesprochen worden. Was gibt Ihnen das, dieses ehrenamtliche, dieses bürgerschaftliche Engagement?
Wenn Sie mich so fragen, erstmal war ich immer mit Freude Lehrer, wenn auch ein ziemlich fauler. Aber ich war immer gern Lehrer und man sagt ja einmal Lehrer, immer Lehrer. Ich weiß nicht, ob Sie den Spruch kennen. Und ich finde auch einfach, ich bin Beamter und habe eine gute Pension und denke, ich habe eine gewisse Verpflichtung diesem Staat gegenüber und auch meinen Mitmenschen gegenüber. Und da gibt's unendlich viele, die solche Einzelzuwendungen unbedingt brauchen. In erster Linie ist das Deutschunterricht. Das heißt also, Sie müssen mit Leuten einfach nur Deutsch reden. Mathematik und Englisch, das sind die drei Hauptfächer bei uns. Und im Übrigen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese Kinder und die Familien, die da dranhängen, zu coachen und zu begleiten bei irgendwelchen Sachen. Ich komme aus Hamburg.
Also das ist auch eine große Chance, natürlich auch dann als Lehrer weiterzuarbeiten und tatsächlich auch etwas Gutes dann auch noch zu tun. Herr Dr. Böhle, ich habe eine Frage noch aus vor den Nachrichten so für mich behalten, ob dieser Übergang auch aus dem Beruf dann in den Ruhestand, ob man den nicht besser wirklich fließend gestalten sollte, weil damit auch das Gewöhnen sich an ein anderes Leben vielleicht auch einfacher, vielen auch einfacher fällt.
Ja, dem kann man so prinzipiell sicher zustimmen, ne? Obwohl das im Einzelnen vielleicht mal leichter und mal schwieriger zu realisieren ist. Aber vom Ansatz her würden wir immer bei sozusagen Übergängen und diese Schwellen im Lebensverlauf, ne, ob das Übergänge in der Jugend sind, Verlassen des Elternhauses und so weiter oder später mit Familiengründung, aber auch dann eben 60 ausscheiden aus diesen sozialen Rollen, ist ein gestuftes, wo man sozusagen erste Erfahrungen damit sammeln kann, zu sagen, das ist noch nicht so ganz für mich die Lösung, ich muss da vielleicht eben doch noch stärker in eine soziale Einbindung und gebraucht werden kommen. Ich finde hier gerade der Hörer, der Lehrerkollege hat es eigentlich in wunderbarer Weise in einem konkreten Beispiel die optimale Umsetzung dieses Salutogenese-Konzeptes gerade vorgestellt. Ne? Sozusagen, also das könnte ja auch, ich sag mal, das könnte ein Übergang sein, wo ein Lehrer vielleicht vorher schon auf ein halbes Deputat oder Stunden reduziert arbeitet und sagt, und den anderen Bereich, den mache ich schon ehrenamtlich. Gucke ich mal, wie das tut mir das gut, passt das für mich und weitet es im Anschluss aus.
Ich möchte gerne ein paar Zitate mit einbringen, auch in unsere Runde. Eine Hörerin hat uns geschrieben und sie sagt, nein, ich brauche kein Ehrenamt oder sonst was. Ich fühle mich ganz alleine zu Hause sehr wohl und langweile mich überhaupt nicht. Mir gefällt gerade nicht, dass es so rüberkommt, als müsste man noch was Sinnvolles tun, weil man sonst kein Selbstwertgefühl mehr hat. Und eine weitere Hörerin hat uns geschrieben, die derzeit als Altenpflegerin arbeitet und sie sagt, dass sie sich noch unentschlossen erlebt, wenn es darum geht, sich mit dieser Phase auseinanderzusetzen. Was will ich für diese Phase ab 60, was will ich in meinem Leben tun? Frau Germann, geben Sie dort in der Einrichtung, von der Sie uns erzählt haben, in Potsdam, können Sie Tipps geben, können Sie da unterstützen und wenn ja, wie geschieht das?
Also für mich war die große Überraschung, dass die Menschen nicht zu mir kommen, solange sie noch berufstätig sind. Ich habe es mal so gemeint, rechtzeitig etwas fürs Alter tun, dass man den Übergang schafft.
Aber viele schieben das wirklich hinaus bis nach dem Tag dann auch der Verrentung und auf einmal heißt es, und was mache ich jetzt?
Ja, ist tatsächlich. Die denken alle nur, wie viele Wochen muss ich noch, wie viele Tage noch, bin ich endlich frei von allem und nicht frei wofür. Und wenn jetzt eine Leserin, eine Hörerin sagt, sie möchte ihre Ruhe haben und ist dabei glücklich, dann ist das gut so. Wir sind ja unterschiedlich. Aber ich verstehe Menschen nicht, die auf alle schimpfen, keiner kommt, keiner kümmert sich, aber nicht bereit waren, selber sich irgendwo einzubringen. Das ist immer das Problem. Natürlich kenne ich auch Menschen, die sind wirklich zufrieden mit ihrem Leben, dass sie endlich für sich in Ruhe leben können.
Und das ist aus Ihrer Sicht, wir brauchen da jetzt nicht die Absolution, aber Sie sagen, das ist durchaus in Ordnung, weil wir haben ja vorher auch schon von diesem Druck auch gehört, da noch was wirklich auch zu machen, sich auch nach außen hin dann auch als jungen, fitten Senior oder Seniorin zu präsentieren.
Man sagt immer, in den 90er Jahren hat man noch das Negativstereotyp des Alters in der Öffentlichkeit, das hast du auch in der Werbung gesehen, es ging immer nur um die Defizite und jetzt ist es, sie kippt in den Positivstereotyp. Jetzt wird immer nur das aktive, das fitte Alter gezeigt und wer nicht mithalten kann, und da war ja auch der Dr. Böhle mit seinem Ansatz, wer nicht mithalten kann, der macht eben was falsch. Und ich selber gehöre so in diese Lebensphilosophie, wenn man mit dem, was man hat, glücklich ist, dann macht man nichts falsch. Aber wenn man unglücklich ist, sind nicht die anderen dafür verantwortlich, dann muss man sich selber sozusagen kümmern. Und ich gehöre zu denen, die teilen die Sicht, wir sollten auch im Alter noch Verantwortung übernehmen.
Frau Germann, nun kennt man das ja bei Jugendlichen, die man fragt, und was willst du mal nach der Schule, was willst du mal machen, studieren? Und die dann sagen, ich weiß es einfach noch nicht, ich finde da für mich noch keine Antwort. Gibt es das im Alter dann auch nochmal, dass Menschen da auch eine längere Zeit auch suchen, um für sich da auch einen geeigneten Platz zu finden?
Ja, also das kann ich nur bestätigen, weil wir haben natürlich auch eine solche Fülle an Möglichkeiten, was man tun kann. Also unsere Welt ist voll mit Möglichkeiten, wo man sich einbringen und engagieren kann. Und da nochmal zu sortieren, was liegt mir eigentlich? Und ich habe auch in meinem Buch viel übers Ehrenamt geschrieben, dass man sich auch damit auseinandersetzen muss, welche Motive habe ich eigentlich? Und das, ich unterscheide zwei große Gruppen. Das eine ist das integrierte Ehrenamt. Die wollen wohin gehen, wo man ihnen sagt, was zu tun ist. Und dann gibt es das innovative Ehrenamt, die wollen was verändern. Und das muss man vorher für sich entscheiden, weil sonst wird man sehr unglücklich. Also wenn du wohin gehst, wo die anderen auch nicht wissen, was du machen sollst, und du suchst aber eine vorgegebene Aufgabe, dann wirst du nicht glücklich. Und die Innovativen, die ersticken, wenn sie in festen Strukturen funktionieren sollen. Darauf haben sie sich nicht gefreut beim Altwerden.
Da muss man dann für sich genau schauen, wo man da auch tatsächlich auch hingehört. Nun hat uns ein Hörer geschrieben und er sagt, das, worüber Sie reden, auch Stichwort Ehrenamt, das ist ein Luxusproblem. Das kann man nur dann machen, wenn, ich sage es jetzt mal in Zitat, wenn man leichte Arbeit gehabt hat, aber wenn man richtig schwer gearbeitet hat im Leben, dann kann man im Alter einfach nicht mehr. Ich gebe die Frage mal weiter an Bettina Hartmann, die ist uns nämlich jetzt zugeschaltet. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Senior-Experten-Service. Frau Hartmann, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Hallo. Diejenigen, die sich bei Ihnen melden, sind das die, die in Anführungszeichen, ich verstehe jetzt leichte Arbeit auch jetzt im körperlichen Sinne, die eher vielleicht dann Büroarbeit geleistet haben, aber die, die auf dem Bau mal locht haben, die wollen im Alter dann tatsächlich in Ruhe gelassen werden. Ist das so? Ist das auch Ihre Erfahrung?
Jein. Es gibt Anfragen bei uns von Menschen, die dann für sich zu dem Schluss kommen, dass sie es nicht machen wollen. Aber wenn ich sehe, dass wir mehrere hundert Menschen aus dem Handwerk haben, die mit Sicherheit ihr Leben lang körperlich gearbeitet haben, hart gearbeitet haben und die dann trotzdem zu uns kommen, um im Rahmen von SES-Einsätzen im Ausland Personal zu qualifizieren und zu unterstützen, dann kann ich das mit Bewunderung sehen, aber deutlich sagen, auch Menschen, die körperlich gearbeitet haben, sind beim SES gut aufgehoben.
Also der Bäckermeister zum Beispiel, der morgens um zwei Uhr jede Nacht auch aufgestanden ist.
Genau darauf wollte ich kommen. Der Senior-Experten-Service entsendet ja für kurze Zeit. Wenn wir Fachleute ins Ausland entsenden, dann sprechen wir über wenige Wochen. Und das wird im Allgemeinen von den SES-Experten als sehr angenehm empfunden. Sie bereiten sich zu Hause vor, gehen sie 3-4 in den Einsatz und geben alles, lassen sich richtig ausquetschen, strengen sich richtig an, kommen kaputt zurück, aber froh, weil sie wurden gebraucht, sie haben etwas geleistet, sie haben etwas eingebracht in die Gesellschaft, wenn auch nicht in die deutsche direkt, sondern erstmal im Ausland. Wir haben auch Möglichkeiten in Deutschland. Und das schafft Zufriedenheit. Und dann können sie zu Hause nochmal durchschnaufen, die Füße hochlegen und sich erholen und sagen aber mit Zufriedenheit, das war toll, und rufen an, wann geht's denn wieder los?
Zwei Fragen noch, Frau Hartmann. Frage eins ist das eine gemeinnützige Organisation, dieser Senior-Experten-Service, oder steckt da was Gewerbliches dahinter?
Der Senior-Experten-Service ist gemeinnützig. Mhm. Alles, was wir tun, basiert auf dem Ehrenamt. Wir sind sehr dankbar für die Finanzierung der öffentlichen Hand, die uns überhaupt erst ermöglicht, Menschen zu entsenden, zum Beispiel die Flugtickets zu bezahlen, die unsere Partner in den Entwicklungsländern natürlich nicht tragen können.
Mhm, okay. Und das Zweite ist die Nachfrage. Wie, ist sie größer oder kleiner als das Angebot?
Die Nachfrage ist, ich nehme mal Corona-Zeiten aus, also wenn wir über 2019 sprechen, dann kann ich rückblickend sagen, wir sind von Jahr zu Jahr gewachsen, die Anfrage steigt Unser Expertenregister steigt auch. Es gibt aber immer einige Bereiche, in denen wir mehr Anfragen erhalten, als wir Experten haben.
Und wie machen Sie es jetzt
zum Beispiel
in Corona-Zeiten?
Zum Beispiel im Bereich der Gastronomie.
Wie machen Sie es in
Zeiten
Corona-Zeiten?
Corona ist natürlich nicht nur für den Rest der Welt, sondern auch für uns eine große Herausforderung. Wir haben im März, als das losging, alle Expertinnen und Experten sofort zurückgeholt und seither niemanden mehr ins Ausland entsendet. Wir intensivieren aber die Online-Kontakte. Also wir haben weiterhin die Anfragen, die wir im Haus hatten und die auch immer noch hereinkommen, bearbeiten wir nach wie vor und schaffen Verbindung zwischen dem Experten oder der Expertin und dem Auftraggeber, aber zurzeit in virtueller Form, Videokonferenzen, Chats, irgendwelche Kontaktmöglichkeiten dieser Art, um vorzubereiten, dass hoffentlich im nächsten Jahr wieder was geht.
Das wünsche ich Ihnen, Frau Hartmann. Herzlichen Dank für Ihre Erfahrung, die Sie uns geschildert haben. Herr Gengenbach, Sie arbeiten ja beim Senior-Experten-Service. Wie geschieht Beratung momentan? Ist das dann virtuell, digital, via Skype etc.? Oder was sind Sie tatsächlich momentan in Anführungszeichen ehrenamtlich arbeitslos?
Nicht ganz. Also es gibt auch hier die Möglichkeit neuer Techniken. Zum Beispiel habe ich noch Kontakt mit den Auftraggebern auf Madagaskar und die schicken mir dann immer wieder Texte zum Redigieren oder wir machen eine Zoom-Konferenz. Also auch hier kann man das durchaus weiterführen. Und ich wollte noch was anführen, auch zu meinem Vorredner, Herrn Dr. Böhle. Es gibt ja auch Aufgaben im sozialen Kontext in Deutschland. Und Frau Hartmann hätte das ja auch gleich erwähnen können, es gibt ja auch die Initiative VERA, das heißt Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen. Und da kann man eben in mehreren deutschen Städten als Senior Auszubildende begleiten, damit sie ihre Abschlussprüfung bestehen.
Das hat halt Frau Hartmann eben gesagt, dass auch in Deutschland es durchaus auch Einsatzmöglichkeiten gibt.
Und das kann man, weil es auch heißt, nicht jeder will natürlich auch ins Ausland oder kann das auch machen, aber das ist eine gute Alternative, eben sich auch dort sozial in Deutschland einzubringen.
Am Telefon wartet schon unsere nächste Hörerin und das ist Frau Falting, die von der Insel Föhr uns anruft. Frau Falting, guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Erzählen Sie uns.
Ich war 11 Jahre habe ich im Iran gewohnt.
Ja.
Und ich bin aufgrund der Revolution, dank Herrn Khomeini, wieder in meiner Heimat hängen geblieben, hier auf der Insel Föhr. Wir stammen von Nordfriesland. Und dann kam jetzt der Flüchtlingssturm kam und ich wurde gefragt, ob ich hier helfen könnte. Und ich bin seitdem ehrenamtlich Helferin der Iraner und der Afghanen. Und das ist so abwechslungsreich, ich kann über mein Alter nicht nachdenken. Ich bin 77 Jahre alt, ich kann überhaupt nicht drüber nachdenken. Abschnitt, was mache ich nicht? Weil ich
so gefordert sind, im positiven Sinne.
Ich bin praktisch von morgens bis abends gefordert, ja.
Ist es denn schön für Sie, dass Sie sagen, ich kann nicht drüber nachdenken, das ist in Ordnung für Sie?
Ja, es ist schön für mich, ja, natürlich. Mhm. Ja, es ist sogar sehr schön für mich, ne? Weil ich bin ja wirklich gefragt im ganzen Kreis Nordfriesland. Ich bin die Einzige hier, die Persisch spricht. Persisch, und auch ich kann auch lesen und schreiben.
Das ist natürlich dann wirklich eine herausragende Fähigkeit.
Und ich bin bei Frauenärzten, ich werde zur Visite dazu gerufen, ich bin im Kreissaal, also wenn es neulich im Kaiserschnitt zum Beispiel, wir machen Hausaufgaben, Deutsch, besonders Grammatik. Wirklich.
Ja,
und ich bin seelische Mülleimer, besonders bei Ablehnung des Asylverfahrens. Jetzt, was soll man jetzt machen? Einspruch erheben oder nicht erheben?
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Frau Falting. Alles Gute für Ihr Engagement und danke, dass Sie uns angerufen haben. Und wir gehen weiter nochmal mit Blick auf die Mails. Herr Dr. Böhle, vielleicht sind Sie da auch der richtige Ansprechpartner. Vielleicht kann Frau Germann gleich auch noch etwas sagen, weil doch mehrere Hörerinnen und Hörer uns geschrieben haben und haben gesagt, sie klammern in ihrer Sendung das Thema Krankheit komplett aus. Also, das heißt, man hat sich dann doch einiges vorgenommen, aber dann erkrankt man selber oder der Partner erkrankt und dann steht man auf einmal da und muss sich komplett neu orientieren. Oder ein zweiter Hörer, der uns auch geschrieben hat, der nochmal erzählt hat, dass mit dem Renteneintrittsalter dann auch die Wehwehchen begonnen haben und er auf einmal dasteht und sich immer klarer erkennt, die Endlichkeit und dass er erschrocken darüber ist, dass nun die Tage, die Jahre auch irgendwie gezählt sind. Also Stichwort Endlichkeit und Lebensabschnitt ab 60. Was sind Ihre Erfahrungen auch als Arzt?
Ja, das ist etwa der Punkt, den ich vorhin meinte, ne? Es gibt ganz viele Chancen und Ressourcen, aber es gibt eben auch diese doch erheblichen Belastungen. Und die können eben körperlicher Natur sein, Aber sie können vor allem auch psychische Anpassungsfähigkeit überfordern. Und neben all diesen Chancen muss man eben auch sagen, dass gerade die Dekade zwischen 60 und 69 das Alter ist mit der höchsten Rate an depressiven Erkrankungen. Und depressive Erkrankungen entstehen eben in der Regel zumindest mit daraus eben, dass Anpassungsfähigkeiten überfordert werden. Und ganz besondere sind eben solche anhaltenden Belastungen, wie eben eigene Erkrankungen, Erkrankungen des Partners. Und da ist es sehr, sehr wichtig, eben in Kontakt zu kommen. Ganz wichtig ist dort, sich Hilfe zu holen. Das kann natürlich zur psychotherapeutischen Unterstützung sein, das kann Beratung sein, das können Selbsthilfegruppen sein. Aber das sind eben Themen, die wir auch bei uns in der Gezeitenhausklinik immer wieder sehen. Ja, wenn eben diese Herausforderungen nicht so gemeistert werden können und zu depressiven Reaktionen führen. Mhm. Und ein Punkt ist vielleicht da auch noch ganz wichtig, dass natürlich das natürlich auch im Umgang mit den eigenen Erkrankungen geht. Und das ist, wie gesagt, zum einen ist da das Thema Akzeptanz, Lernen, mit etwas umzugehen, was unveränderbar ist. Und es gibt so ein Modell, ein SOK-Modell, wo es heißt, es geht um Selektion, es geht um Optimierung und Kompensation. Das kann man vielleicht an so einem Beispiel, nehmen wir mal Urlaubsreisen, ne? Ein paar sind vielleicht lange viel und weit gereist und das ist was sehr Wertvolles und geht aber plötzlich aufgrund von Einschränkungen nicht mehr. Dann wäre eine Selektion, dass man nicht mehr irgendwo nach Asien fliegt, sondern an den Bodensee fährt. Und eine Optimierung wäre, dass man nicht einfach vor Ort selber alles guckt, sondern das Gepäck mit dem Zug vorausschickt etc. Und die Kompensation wäre zu sagen, wenn ich nicht mehr immer was Neues erleben kann, weil ich mich nicht mehr so zurechtfinde in einer Umgebung, die ich nicht kenne, heißt es, ich fahre vielleicht immer wieder an das gleiche Ziel. Also das ist so etwas im praktischen Sinne, ja, das wirklich zu selektieren, angepasst auf die sich verändernden körperlichen Bedingungen oder psychischen Bedingungen. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist sozusagen dieses Thema nach vorne gucken, was kommt in dieser Dekade und was kommt auf mich zu, das basiert natürlich auch auf einem Lebensrückblick. Und das ist eben zum Beispiel auch ein zentraler Punkt in unserem Behandlungsangebot für die über 60-Jährigen, dass man durch erstmal auch nochmal biografisch schauen muss, dass man da in so guckt, wie glücklich bin ich denn im Rückblick mit meinem Leben oder wie zufrieden und was gibt es da noch für rückwirkende Bearbeitungen, dass ich erstmal selber gut in einen inneren Frieden mit mir kommen kann, vielleicht auch noch in Versöhnung mit Äußeren, um dann mich diesen praktischen Einschränkungen auch zu stellen. Mhm. Ja? Und das hat dann letztlich ganz viel auch mit der Würde zu tun, ja, die Würde des Alterns.
Christian Schmidt, unser letzter Hörer heute, denke ich mir mal, in dieser Runde, 67 Jahre, ruft aus Berlin an. Herr Schmidt, guten Morgen.
Guten Morgen. Ich komme zurück auf Ihr Punkt von vorhin nach den Nachrichten, wie man den Übergang fließend gestalten kann.
Ja.
Ich persönlich habe angefangen nach einem relativ intensiven Arbeitsleben, bin auch viele Jahre um die Welt gejettet, zu überlegen, nicht bis 65 oder jetzt heute 66 oder 67 zu warten, sondern habe schon mit 50 mich entschieden und beschlossen, meinen Lebensstil zu verändern und habe dann mal irgendwo was über einen sogenannten Portfolio-Lebensstil gelesen.
Was ist das?
Den ich gleich mal erläutere und Ihnen sage, dass vielleicht heuern heute auch noch Leute zu, die noch nicht 65 sind. Obwohl ja um die Zeit wahrscheinlich nur Pensionen.
Herr Schmidt, wir müssen ein bisschen, wir haben noch dreieinhalb Minuten. Insofern müssen Sie es ein bisschen komprimieren, damit wir verstehen, was damit gemeint ist.
Damit gemeint ist, dass man sich seine Zeit aufteilt, seine Restlebenszeit in, ich mache es so, ein Viertel arbeite ich noch für Geld, also als Consultant, ein Viertel ehrenamtlich, übrigens auch in der Flüchtlingshilfe. Dann mache ich ein Viertel Freizeit und Reisen, sehr bewusst. Und das letzte Viertel, dass man nicht, wie man in Berlin so salopp sagt, verblödet, gehe ich zu irgendwelchen Vorträgen oder lese Fachbücher und bilde mich weiter.
Okay, also Sie haben das entsprechend eingeteilt. Ich entgegne Ihnen jetzt mal mit einer Hörerin, die uns geschrieben hat, wunderbarer Beitrag, allerdings vermisse ich das Thema Armut im letzten Lebensabschnitt. Das muss man sich natürlich leisten können, mit 50 zu sagen, so, ich lasse das mal so ein bisschen ausfließen jetzt mit meiner beruflichen Tätigkeit.
Das gebe ich zu. Ich war da in der seltenen Situation als Single, der erst mit Ende 50 geheiratet hat, hatte ich da keine finanziellen Verpflichtungen, aber habe bewusst auch immer sparsam gelebt und hatte dann auch Ressourcen, die ich nutzen konnte. Und kann sagen, was gerade auch der Dr. Böhle sagte, man muss zurückblicken können im Sinne, dass man positiv von dieser Welt scheidet und dann nicht nur vielleicht bis 67 hart gearbeitet hat und dann ohne weiterzukommen umfällt oder sich nicht mehr besonders bewegen kann.
Also Herr Schmidt, Entschuldigung, das, was ich wirklich gut finde, ist zu sagen, so, Sie haben sich das so ein Stück eingeteilt und gesagt, okay, da Beruf, da Ehrenamt, da reise ich und da bilde ich mich fort. Das waren ja, glaube ich, so diese Einteilungen. Ich gebe das nochmal zum Schluss der Sendung, Frau Germann, auch an Sie weiter, weil Sie auch sehr, sehr viele Erfahrungen damit haben, wie man Menschen unterstützt, auch dieses Alter zu gestalten. Ist das eine ganz gute Idee, sich das so in Häppchen einzuteilen?
Also jeder, der sich Gedanken macht und seine Zukunft strukturiert, der macht ja etwas, der lässt nicht das Leben so laufen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen sozusagen 30, 40 Jahre Leben vor sich haben und darüber nicht nachdenken, es einfach laufen lassen. Und mir gefallen solche Modelle, also alle, die sich heute eingebracht haben, dass sie etwas tun, mir gefallen die. Ich sage noch ein Wort zu Krankheiten.
Ja.
Also ich unterscheide zwischen den typischen Alterskrankheiten, die wir heute haben, und zwischen den Schicksalskrankheiten, die du in jedem Leben haben kannst. Und bei den Schicksalsschlägen, das ist genauso dramatisch, als wenn du 30 oder 40 bist. Aber zu den normalen Alterskrankheiten, da hat mir ein 85-jähriger Mann mal gesagt, als ich sagte, durchschnittlich hat man in deinem Alter 6 chronische Krankheiten und du fährst hier noch wie so ein junger Mensch durch die Welt. Und dann sagte er, na, wenn du das meinst, und dann fing der an zu erzählen, Galle ist raus, grauer Star, Gicht, Rheuma, Diabetes, Niere ist raus. Und dann sagte er, aber in meinem Alter ist es doch normal, das sind doch keine Krankheiten. Und das hat mir gefallen.
Okay,
und das habe ich gesagt, das finde ich eine tolle Lebenseinstellung, dass man das nicht als so unnormal empfindet, sondern sagt, wenn man so alt wird, gehört es dazu.
Akzeptanz ist ja ein Stichwort, was auch Dr. Böhle an dieser Stelle immer wieder auch angebracht hat. Wir müssen einen Schlusspunkt setzen mit vielen E-Mails, die wir noch bekommen haben, die wir uns natürlich auch im Nachhinein zu dieser Sendung nochmal anschauen werden. Ich danke meinen Gästen, Dr. Böhle, Frau Germann und Herrn Gengenbach unter anderem, dass sie uns ihre Erfahrungen auch geschildert haben, zum Thema Einblick gegeben haben. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Der Lebensabschnitt ab 60, unser Thema nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.